Deutschlandfunk Nova. Update mit Till Haase.
Heute ist der 12. September und hier sind die Themen dieses Podcasts. Wir schauen nach Libyen, ein Land, das zu 85% aus Wüste besteht, gerade aber mit massiven Überschwemmungen zu kämpfen hat. Das habt ihr mitbekommen. Laut aktuellem Stand gibt es über 5000 Tote und noch viel mehr Vermisste, wie dieser Mann von der Internationalen Föderation Rotes Kreuz, Roter Halbmond bestätigt.
Unsere unabhängigen Quellen bestätigen die Information, dass die Zahl der Vermissten derzeit etwa 10.000 Menschen beträgt.
Die aktuelle Lage in Libyen in diesem Podcast. Dann schauen wir nach Berlin. Da dürfen in Zukunft auch 16- und 17-Jährige bei Landtagswahlen wählen. Warum das ein Wahlforscher, und zwar ausgerechnet und gerade in Berlin, für eine gute Idee hält, das hört ihr auch hier. Außerdem klären wir noch zwei andere Fragen, nämlich einmal die, wie weist man Testosteron als Doping im Blut nach, wenn Testosteron da doch eh schon ganz natürlich vorkommt, und wir fragen uns, wie man alte Freundschaften wieder aufleben lässt. Stichwort Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Mein Name ist Till Haase, euch einen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr habt das schon bei uns in den Nachrichten mitbekommen. In Libyen, einem Land, das zu 85% aus Wüste besteht, gibt es gerade massive Probleme und viele Tote wegen Überschwemmung. Klaus Janssen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wir haben im Laufe des Tages immer wieder über Libyen berichtet. Wie hat sich die Situation in den vergangenen Stunden entwickelt?
Ja, die Wassermassen, die gehen teilweise zurück, aber offenbar längst noch nicht überall. Und auch das gesamte Ausmaß der Katastrophe ist noch gar nicht so klar. Immer mehr Quellen berichten aber von tausenden Toten und Vermissten. Das sagt auch Tamer Ramadan von der Internationalen Föderation Rotes Kreuz, Roter Halbmond.
Unsere unabhängigen Quellen bestätigen die Information, dass die Zahl der Vermissten derzeit etwa 10.000 Menschen beträgt.
Libyen, das ist ja ein politisch gespaltenes Land, und die international anerkannte Regierung in Tripolis, die sagt jetzt, es habe schon mehr als 2.300 Tote gegeben und etwa 7.000 Verletzte, allein in der am stärksten betroffenen Stadt Derna im Osten des Landes. Die Regierung von Tripolis, die hat aber keine Macht über den Osten von Libyen. Da gibt es diese Überschwemmungen und da herrscht eine selbsternannte Regierung. Aber auch die sagt, es sind wohl tausende Menschen bei dieser Naturkatastrophe gestorben.
Und warum ist das so schwierig einzuschätzen, was genau passiert ist?
Ja, ein Problem sind eben diese zwei Regierungen, die auch mit zwei Stimmen sprechen. Die gibt es im Land, da herrscht Bürgerkrieg. Ein anderes ist, dass das Katastrophengebiet auch direkt am Meer liegt. Also das Sturmtief Daniel, das hat vorher auch schon Teile von Griechenland, Bulgarien und der Türkei unter Wasser gesetzt. Und am Sonntag hat es dann auch für diese massiven Niederschläge und Winde im Osten von Libyen gesorgt. Und dabei sind Dämme gebrochen, südlich von der Hafenstadt Derna. Und das Wasser, das kam dann aus dem Süden Richtung Mittelmeer und hat über einen Fluss, der mitten durch die Stadt fließt, sehr viel dann mit sich gerissen, raus auf das Meer hinaus. Autos, ganze Häuserblocks offenbar und wohl auch Menschen aus der Stadt und deshalb wohl auch diese sehr hohe Zahl an Vermissten.
Und diese Stadt Derna, von der du gerade schon geredet hast, ist die wohl am schlimmsten Betroffene?
Genau, auch andere Städte im Osten von Libyen, die sind auch betroffen, aber in Derna, da kam das Wasser durch diese Staudammbrüche offenbar besonders schnell und auch mitten in der Nacht, das sagt auch ein Bewohner im libyschen Fernsehen.
Die Fluten haben uns zu Hause überrascht. Eine halbe Stunde haben wir ums Überleben gekämpft. Das Wasser hat uns an die Decke gedrückt.
In der Stadt, da sind auch schon hunderte Menschen in Massengräbern beerdigt worden. Weiter westlich von Derna stehen offenbar tausende Quadratkilometer noch unter Wasser. Das waren die schwersten Regenfälle seit mehr als 40 Jahren in Libyen.
Und wie wird jetzt geholfen? Also gibt es schon internationale Hilfe?
Ja, die internationale Hilfe, die ist jetzt angelaufen. Die Türkei hat schon Einsatzkräfte und Material geschickt, auch das Nachbarland Ägypten und auch Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Klar ist, dass Libyen internationale Hilfe braucht. Also die rivalisierenden Regierungen, ja, die machen es schwer, die Hilfsmaßnahmen irgendwie vernünftig zu koordinieren. Aber zumindest scheinen die Regierungen jetzt in dieser Krise sich nicht gegeneinander auszuspielen, gegeneinander zu arbeiten. Das sagen die Hilfskräfte, die da vor Ort sind. Aber in vielen Gebieten ist nach wie vor nicht klar, was genau eigentlich passiert ist.
Aber nur, dass wir das richtig verstehen, das heißt, es sind schon Rettungskräfte da, aber die kommen noch gar nicht überall hin, oder?
Genau, also erste Rettungskräfte sind da, aber Straßen sind zerstört oder sie stehen unter Wasser. Ja, und einige Hubschrauber, die jetzt im Einsatz sind, die können ja auch nicht überall gleichzeitig helfen. Es fehlt jetzt an Unterkünften, an Essen für die Bevölkerung, an sauberem Trinkwasser und natürlich auch an medizinischer Versorgung und auch psychologischer Betreuung. Da ist die Hilfe gerade erst angelaufen. Deutschland zum Beispiel bereitet auch gerade Hilfe vor, sagt die Bundesregierung über das Technische Hilfswerk, das THW. Das stellt gerade Zelte zusammen, Feldbetten, Stromgeneratoren und so weiter, die dann nach Libyen geschickt werden können.
In Libyen sind durch Überschwemmungen wohl tausende Menschen ums Leben gekommen. Die Information dazu hatte Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden hier bei uns, wenn es dann neue Entwicklungen gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wählen, das geht in Deutschland bei Bundestagswahlen ab 18, bei Landtagswahlen in manchen Bundesländern auch schon ab 16 und es könnte bald noch ein weiteres Bundesland dazukommen, nämlich Berlin. Da hat die Regierung von CDU und SPD heute einen Gesetzesentwurf beschlossen, um das Wahlalter auch dort auf 16 zu senken. Ich will das Ganze besprechen mit Thorsten Faas, der ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher und jetzt bei mir in der Leitung. Sie sagen nämlich, wählen ab 16 in Berlin, das ist eine gute Idee. Warum?
Ja, in der Tat. Die Berliner Situation ist insofern nochmal speziell, weil die 16-, 17-Jährigen bei den sogenannten Bezirksverordnetenversammlungswahlen, also den Kommunalwahlen, würde man in anderen Bundesländern sagen, schon wählen dürfen. Und das führte zu etwas seltsamen Wahltagen, dass nämlich diese 16-, 17-Jährigen viel weniger Stimmzettel bekommen haben als die 18-, 19-, 20-Jährigen. Und diese Ungleichheit, die finde ich tatsächlich seltsam. 16, 18, da gibt es jeweils gute Gründe für, aber Zwischenwahlen innerhalb eines Bundeslandes, die dann noch dazu am gleichen Tag stattfinden, so eine Unterscheidung zu machen, das fand ich nicht gut. Das verwirrt junge Leute und insofern fand ich das heute eine gute, richtige Entscheidung.
Sie haben als Wahlforscher eine Studie dazu gemacht, wie die Bürgerinnen und Bürger in Berlin das finden. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, das finde ich erstmal wichtig, weil Demokratie eben auch heißt, dass die Spielregeln des demokratischen Systems Unterstützung brauchen. Und tatsächlich sieht man, man könnte ja denken, hey, mehr Leute dürfen wählen, das ist erstmal eine gute Sache, aber das ist gar nicht unbedingt so. Man sieht erstmal, dass mit dem Alter der Befragten die Zustimmung zu wählen ab 16 nachlässt. Interessanterweise sieht man auch, dass so die 18-, 19-, 20-Jährigen gar nicht so begeistert sind. Vielleicht so ein bisschen Neid gegenüber denen, die da jetzt schon mehr dürfen als man selber. Aber man sieht auch wirklich parteipolitische Unterschiede. Das ist so ein bisschen links-rechts sortiert. Grüne, Linke, SPD, da ist die Unterstützung insgesamt recht groß. CDU, die das ja mit auf den Weg gebracht hat heute in Berlin, da sind die Unterstützerinnen und Unterstützer gar nicht so begeistert. Und so ist es auch bei der AfD, wo das am deutlichsten tatsächlich abgelehnt wird.
Wenn wir das jetzt schon die ganze Zeile konkret auf Berlin bezogen besprechen, hätte das Auswirkungen, wenn in Zukunft in Berlin auch die 17- und 16-Jährigen wählen dürften?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, wir reden von sehr umkämpften Wahlen in diesen Zeiten und da geht es natürlich darum, jede Stimme auch sich um die zu bemühen und Parteien werden natürlich zukünftig auch mehr um die Stimmen der 16-, 17-Jährigen sich bemühen, als sie das bisher getan hatten, logischerweise, weil die ja gar nicht wählen konnten. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, jetzt da draußen große Angst vor der Revolution besteht. Ich glaube, diese Angst ist dann noch so ein bisschen übertrieben. Das sind jetzt zwei Jahrgänge, die dazukommen in Zeiten, in denen wir insgesamt über demografischen Wandel, immer älter werdende Wählerinnen und Wähler reden. Also das ist eine moderate Verjüngung der Wählerschaft insgesamt, aber die wird jetzt Wahlergebnisse künftig nicht auf den Kopf stellen. Auch das Wahlverhalten der jungen Menschen selber gibt dafür keinen Anlass, weil das gar nicht so ist, dass die irgendwie exotisch wählen. Vielleicht ein bisschen weniger festgelegt, aber auch das muss ja gar keine schlechte Sache sein.
So, Sie haben es schon erwähnt, die CDU macht da mit, obwohl das eine Partei ist, die sich von so einer Maßnahme gar nicht unbedingt mehr Stimmen versprechen kann. Warum machen die das? Weil sie halt die CDU-Großstadtpartei sind, die Berlin-Partei sind, die sie gerne sein wollen, weil sie nicht anders können. Was steckt dahinter?
Ja, man sieht es an verschiedenen Stellen, dass die CDU da durchaus gemischt agiert. In Hessen sind ja bald Landtagswahlen, da gibt es ein Wahlomat, da wird das Wahlalter für Wählen ab 16 in Hessen abgelehnt von der CDU. Aber in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, eben auch jetzt hier in Berlin, hat die CDU das akzeptiert. Eben wenn sie in Koalitionsverhandlungen auch darüber verhandeln konnte. Also man hat so ein wenig den Eindruck, dass in Verhandlungssituationen das von Seiten der CDU auch genutzt wird, um dann vielleicht anderes rauszuhandeln. Also so ein bisschen Strategie, die da mitschwingt. Perspektivisch, der Trend geht doch recht eindeutig zu einem abgesenkten Wahlalter auf 16. Und dem wird sich auch die CDU auch in anderen Bundesländern, glaube ich, nicht dauerhaft entziehen können.
Bei Landtagswahlen können auch in Berlin in Zukunft die 16- und 17-Jährigen mitwählen. Warum man das eine gute Idee findet, hat euch der Wahlforscher Thorsten Faas erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Abend ein Fußball-Länderspiel der Männer. Deutschland gegen Frankreich. Rudi Völler auf der Trainerbank, das habt ihr schon mitbekommen. Die große Frage ist, wie lange und wer wird ihm nachfolgen? Reden wir später noch drüber im Rahmen dieser Sendung. Wer auf jeden Fall nicht dabei ist heute Abend, der französische Mittelfeldspieler Paul Pogba vom Topclub Juventus Turin. Der ist nach einem positiven Dopingtest vorläufig gesperrt. War bei einer Kontrolle mit erhöhten Testosteronwerten aufgefallen, der Weltmeister von 2018. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das Thema genauer angeschaut. Was droht Pogba denn jetzt?
Maximal wohl bis zu 4 Jahre Sperre. Allerdings ist bisher nur die A-Probe von Paul Pogba positiv und eine Sperre eben auch nicht endgültig. Der Test wurde mit Pogba nach dem Spiel gegen Udine am 20. August durchgeführt. Und es gibt ja auch noch die sogenannte B-Probe, also quasi das gleiche Material, nur nochmal in einer anderen Flasche. Und die kann nun auch getestet werden, damit es dann zu einem endgültigen Urteil kommt, also Sperre oder Freispruch.
Bleiben wir aber mal ganz grundsätzlich beim Testosteron, das ja vermeintlich als Dopingmittel da eingesetzt wurde. Warum wird das überhaupt von Profisportlerinnen und Sportlern zum Doping benutzt?
Also Testosteron ist ein Hormon, das kommt sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor, allerdings bei Männern in deutlich höherer Konzentration und es beeinflusst beispielsweise den Aufbau der Muskelmasse. Deswegen nehmen das zum Beispiel Bodybuilder, um noch mehr Muskulatur aufzubauen. Aber auch in anderen Sportarten wird damit gedopt, sagt Professor Mario Tewes, Anti-Doping-Experte der Deutschen Sporthochschule.
Testosteron hat viele Eigenschaften. Es ist natürlicherweise das anabole Steroid, was bei Männern und bei Frauen auch natürlicherweise vorkommt, aber auch in synthetischer Form verfügbar ist. Und es fördert den Muskelaufbau, es fördert Regeneration nach intensiver Belastung und ist von daher auch nicht selten in Dopingkontrollen in der Vergangenheit aufgefunden worden.
Die Einnahme von künstlichem Testosteron ist allein schon wegen der verbesserten Regenerationsfähigkeit natürlich verlockend für ganz viele Sportlerinnen und Sportler, aber eben illegal.
Aber wenn das im Körper selbst vorkommt, das Zeug, wie können Kontrollen das dann nachweisen?
Also genau das war lange Zeit ein wirklich, wirklich großes Problem, dass es eben im Körper selbst vorkommt und daher das Dopingvergehen gar nicht so leicht nachweisbar ist. Aber in den vergangenen Jahren ist in dem Bereich sehr viel geforscht worden.
Aber schließlich und endlich wird zwischen körpereigenem, natürlichem Testosteron und synthetischem Testosteron unterschieden, indem die sogenannte Kohlenstoffisotopie, eine Art Signatur, analytisch festgestellt werden kann. Und das ist dann letztendlich der Beleg dafür, dass es körperfremdes und nicht körpereigenes Testosteron gewesen ist.
Also es lässt sich eben auch im Blut und im Urin nachweisen. Und nach dem Spiel, beispielsweise ist das ja auch Paul Pogba passiert, sind Urinproben Teil des Fußballs, praktisch in allen Top-Ligen und auch bei internationalen Spielen und Turnieren. Und nicht nur nach dem Spiel gibt es Kontrollen, sondern auch mal zwischendrin. Der DFB, der hat beispielsweise mitgeteilt, dass es vor dem Spiel gegen Japan einen unangemeldeten Besuch der nationalen Anti-Doping-Agentur im Mannschaftshotel gegeben hat. Und dabei wurden laut DFB 10 Nationalspieler getestet und es wurde eben Urin abgenommen, aber auch Blut und jeweils als Proben mitgenommen.
So, was ich bemerkenswert finde, Testosteron kommt bei Männern und bei Frauen vor, aber es wird unterschiedlich getestet, wenn ich dich eben richtig verstanden habe.
Nee, es ist unterschiedlich nachweisbar. Also bei Männern können Testosteronzuführungen oder Doping im Urin besonders gut nachgewiesen werden, bei Frauen eher im Blut. Beides wird im Zweifel ja bei den Kontrollen genommen und dann zu einem Urteil zu kommen, ob jemand gedopt ist oder eben nicht. Dazu trägt aus Sicht von Mario Tewes auch bei, dass es mittlerweile einen biologischen Athletenpass gibt. Darin werden für jede Athletin, für jeden Athleten individuell Muster von Blut und Urin gemessen und verzeichnet und diese Muster werden dann bei jeder Dopingprobe verglichen. Also ne, wie sieht es da aus mit dem jeweiligen Testosteronwert beispielsweise? Und diese Muster sollten in der Regel sehr, sehr stabil sein. Wenn sich da Auffälligkeiten zeigen, dann gibt es eben weitere Untersuchungen und dann kann man eben auch unterscheiden, ist das jetzt ein körpereigener Testosteronwert oder ein fremder Wirkstoff und dessen Abbauprodukte, die man dann nachweisen kann. Und anhand dessen kann man wohl relativ gut eben Doping auch nachweisen.
Der französische Superfußballstar Paul Pogba ist mit Testosteron im Blut getestet worden. Was Testosteron kann, also warum das zum Doping benutzt wird und wie es sich nachweisen lässt im Körper, obwohl es ja eh drin ist, hat euch Martin Schütz erklärt aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch vor, euch wird ein großer Teil eurer Macht weggenommen, beziehungsweise der soll euch weggenommen werden und ihr müsst selbst darüber entscheiden, ob das in Ordnung geht. Genau das passiert gerade in Israel. Da sind heute zum ersten Mal überhaupt alle 15 Richterinnen und Richter am obersten Gericht zusammengekommen und haben sich mit einem Gesetz der sehr umstrittenen Justizreform beschäftigt, das eben ihre eigene Macht deutlich einschränkt. Wegen diesem Gesetz gehen auch seit Monaten hunderttausende Menschen auf die Straße. Wir hören uns das jetzt genauer an mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Israel. Es geht um den sogenannten Grundsatz der Angemessenheit. Was genau steckt dahinter?
Ich erkläre es am besten mit einem Beispiel. Es gab eine Ernennung eines Ministers, der sollte Gesundheits- und Innenminister werden. Der hatte allerdings ein Korruptionsverfahren gegen sich und hätte fast ins Gefängnis gehen müssen, wenn er sich nicht geeinigt hätte auf einen Deal mit dem Gericht. Er hat gesagt, ich ziehe mich aus dem politischen Leben zurück und werde dafür nicht ins Gefängnis gehen. Das hat das Gericht gemacht und dann wurde er aber doch zum Minister ernannt. Und der oberste Gerichtshof hat gesagt, naja, so geht's ja nicht, das ist nicht angemessen. Diesen Minister könnt ihr nach diesem Deal nicht ernennen. Das ist der Regierung natürlich ein Dorn im Auge, die sagt, die Regierung muss doch ihre eigenen Minister ernennen können. Und dann ging es los mit dem Plan, die Justiz zu schwächen, der auch andere Bereiche bezieht. Aber das ist ein besonders wichtiger.
So, ich habe es schon gesagt, am obersten Gericht entscheiden die jetzt praktisch selbst darüber, ob sie ihre eigenen Macht beschneiden oder eben nicht. Ist das ein Fehler im System?
Also wenn man die Regierungskoalition fragt, dann sagen die, ja, das ist ein Fehler, dass diese Anhörung heute den ganzen Tag überhaupt stattfindet und dass wir uns überhaupt damit beschäftigen müssen. Denn für die ist es völlig klar, die Mehrheit hat das Sagen und die Mehrheit kann entscheiden. Und wenn das Gericht dagegen entscheidet, dann wehrt es sich gegen den Willen des Volkes. Jetzt sagen Leute, die für die Demokratie kämpfen hingegen, naja, das ist eigentlich schon ganz gut so. Denn Gesetze müssen überprüfbar sein. Auch Gesetze, die eine Mehrheit beschließt, denn die können ja zum Beispiel Grundrechte verletzen oder Minderheitenrechte oder dergleichen. Und genau dafür braucht es ein starkes Gericht. Aber das ist eben genau der Streit.
Und so ganz grundsätzlich, da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Was stünde oder was spräche denn für diese Reform? Wie argumentiert die Regierung?
Die Regierung sagt, die Mehrheit hat immer Recht und die Mehrheit muss sich durchsetzen können. Es gab heute einen ganz interessanten Schlagabtausch. Da hat eben die oberste Richterin, die Vorsitzende, gesagt, naja, was ist denn, wenn das Parlament jetzt ein Gesetz beschließt, was gegen die Menschenrechte verstößt? Dann hat der zuständige Mann der Regierung gesagt, naja, dann kann das nächste Parlament, was neu gewählt ist, das Gesetz ja wieder ändern. Das ist ein komisches Verständnis von Demokratie. Aber die Regierung will das offenbar so durchziehen. Die hat eben ja auch viele Menschen auf die Straße gebracht und für viel Protest gesorgt.
Wie können die Richterinnen und Richter ihre eigene Entmachtung jetzt stoppen? Also müssen die einfach sagen, Gesetz geht nicht und dann war's das oder ist das komplizierter?
Es ist komplizierter. Also das Urteil wird in ein paar Monaten erwartet, spätestens. Es muss im Januar fallen. Und naja, es gibt die Möglichkeit, dass das Gesetz zurückverwiesen wird ans Parlament. Dass sie gesagt hat, ja, macht eure Hausaufgaben und macht das nochmal so, dass es auch mit unseren Verfassungsgrundsätzen übereinstimmt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Gesetz ganz zurückgewiesen wird. Das gab es noch nie, dass so ein grundlegendes Gesetz vom obersten Gerichtshof kassiert wurde. Naja, und dann ist die Frage, wie reagiert die Regierung darauf? Nimmt sie dieses Urteil an? Das wäre dann sozusagen der demokratische Normalfall. Oder sagt sie, nee, das Gericht hat da nicht richtig entschieden und wir setzen uns darüber hinweg, dann gäbe es eine massive Staatskrise.
Genau so ein Begriff Verfassungskrise ist auch schon gefallen oder Bürgerkrieg ist sogar auch schon gefallen. Was glaubst du, was ist das plausibelste Szenario für die nächsten Monate?
Ich glaube, plausibel ist das, wenn man sich anguckt, wie Netanyahu sich verhält, der Premierminister. Der ist überraschend ruhig in diesen Tagen. Der hat sich noch nicht dazu positioniert, wie wird er sich dann stellen, wenn das Gericht dieses Gesetz ablehnt. Was macht er dann? Ich glaube, im Hintergrund versucht er noch einen Kompromiss auszuhandeln und dieses Gesetz doch nochmal zu ändern. Da gibt es auch Verhandlungen, da sind schon so ein paar Sachen durchgekommen. Das ist aber natürlich ein großes Problem für ihn, weil seine rechtsextremen, radikalen Koalitionspartner, die wollen das genauso durchziehen und er ist darauf angewiesen, dass Parteien der Opposition sagen, ja, aus Staatsräsongründen wollen wir da ein schwächeres Gesetz und wir wollen die Reform so machen, dass sie mit unseren demokratischen Prinzipien übereinstimmt. Also da kann noch viel passieren und wenn das so kommt, wenn es einen Kompromiss gibt, dann wäre das Urteil ja im gewissen Sinne überflüssig. Dann könnte die Regierung weitermachen oder dann eben auch eine neue Regierung bilden. Das alles könnte passieren.
In Israel müssen die Richterinnen und Richter des obersten Gerichts in diesen Tagen darüber entscheiden, ob sie ihre eigene Macht beschneiden oder das nicht tun. Die Hintergründe und Hintergrundinfos kamen von Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Danke dafür.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Irgendwann sieht man sich einfach seltener, weil einer weggezogen ist oder vielleicht gab es auch einen großen Streit oder einfach nur, weil man sich auseinandergelebt hat. Manchmal gehen Freundschaften tatsächlich einfach zu Ende. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Das war auch bei dem ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder und seinem alten Freund von der SPD, Oskar Lafontaine, so. Vor mehr als 24 Jahren hatten sich die beiden überworfen. Freundschaft beendet, auch wenn es vor allem eine politische war. Im Mai dieses Jahres gab es dann allerdings ein 5-stündiges Versöhnungsgespräch und jetzt hat Schröder seinem lieben Oskar zu seinem 80. Geburtstag auch noch eine öffentliche und versöhnliche Grußbotschaft im Magazin Stern geschrieben. Alte Freunde zurückgewinnen oder Freundschaften zumindest mal wiederbeleben. Wie gehen wir da am besten vor? Und was ist, wenn man vielleicht gar keine Lust hat, da mitzumachen? Also wenn man den Kontakt gar nicht will, wenn Lafontaine sagt, was will der Schröder denn jetzt? Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat Antworten.
Schon wieder. Mein alter Kumpel aus der Heimat ruft an. Das passt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Gar kein Bock dran zu gehen. Ich weiß ja auch, wie das ablaufen wird. Zum einen dieses, wie geht's so, was macht das Leben, zufrieden mit der Arbeit, lass mal wieder treffen. Und zum anderen einfach dieses nervige Gelaber. Alles besser wissen, mich nicht ausreden lassen, diese teils kruden politischen Ansichten. Ich kann und will es einfach nicht mehr hören. Hat mich ja eigentlich schon früher genervt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir hatten einfach unsere Zeit. Haben gemeinsam vor mehr als 10 Jahren ja auch echt viel unternommen. Hatten wirklich Spaß zusammen. Vor allem beim Sport und beim Feiern. Das hat uns irgendwie verbunden. Aber jetzt bin ich halt schon lange weggezogen. Und wir haben uns nicht nur auf den Wohnort bezogen, mega weit voneinander entfernt, sondern auch mit Blick auf unsere Werte, unsere Interessen und Lebensvorstellungen. Ein ganz normaler Vorgang sei das, sagt die Soziologin Julia Hamann.
Manche Freundschaften lernen wir in bestimmten Kontexten kennen. Das heißt, die Freundschaften werden initiiert in einem bestimmten Kontext, sind dann aber auch an diesen Kontext gebunden, auch wenn sie sehr eng sind und sehr aktiv. Also wenn wir viel mit den Menschen machen, heißt es nicht, dass sie notwendigerweise es schaffen, sich quasi aus diesem Kontext zu befreien und mitzugehen in was Neues, wenn wir uns verändern.
Vielleicht muss ich mir in dem Fall einfach ganz klar eingestehen, diese Freundschaft hat es aus meinem alten Leben und den alten Kontexten eben nicht bis ins Hier und Jetzt geschafft. Und das ist auch okay so, weil sie mich ja sonst belasten würde.
Das gehört vielleicht auch so ein bisschen zum Leben dazu, dass es da so einen Fluss gibt. So einen Konvoi, der uns mal begleitet, so wird das in der Soziologie genannt, und dann eben, wo einzelne Schiffe dann wieder in einen anderen Flussarm verschwinden.
Wir müssen ja nicht gleich ganz radikal sein. Also nicht jetzt drangehen ans Telefon und sagen, die Freundschaft ist gecancelt für ein und alle Mal, obwohl gar nichts Schwerwiegendes vorgefallen ist. Wir können es ja einfach auch ausschleichen lassen. Und wenn wir keinen Bock auf Telefonieren haben, das Gespräch auf einen Messenger verlagern, ist ein bisschen unverfänglicher und eben weniger belastend. Zumal es dadurch auch einfacher ist, wenn man sich zufällig in der Heimat mal wieder auf einer Party trifft oder so, dann steht zumindest nicht dieser harte Bruch zwischen einem. Das heißt aber nicht, dass es andersherum zum Scheitern verurteilt ist, selbst wieder Kontakt zu einem alten Freund oder einer Freundin aufzunehmen, die zwar im Signal- oder WhatsApp-Verlauf ganz, ganz, ganz weit unten stehen, wo wir aber schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit haben, sie vielleicht sogar vermissen, wo uns warm ums Herz wird, wo man sich aber wegen Studium oder einer Beziehung einfach aus den Augen verloren hat. Noch einmal die Soziologin Julia Hamann.
Die kann man auf jeden Fall wiederbeleben, weil diese gemeinsamen Erinnerungen und das, was man erlebt hat und das, was einen geprägt hat, das ist ja noch da. Oder das ist zumindest häufig noch da. Aber ich würde sagen, in den meisten Fällen lohnt es sich, dann nochmal nachzuhaken, nochmal anzurufen und nochmal zu gucken, was da geht. Vielleicht geht dann da auch nichts, aber vielleicht gewinnt man eine neue Freundschaft zurück sozusagen.
Aber wie mache ich das jetzt? Nach 5 oder vielleicht sogar 15 Jahren oder noch mehr? Gar keinem oder zumindest richtig wenig Kontakt. Kommt das nicht voll komisch, sich jetzt so random wieder zu melden? Brauche ich da nicht zumindest einen konkreten Anlass, wie jetzt zum Beispiel bei Schröder und Lafontaine einen runden Geburtstag oder sowas? Nö, das zumindest hat uns die Psychotherapeutin Denise Ginsburg hier schon mal gesagt.
Der Anlass ist ja das eigene Gefühl. Ein Anlass kann natürlich helfen, aber ein Anlass kann es manchmal sogar eher schwerer machen, weil wir dann denken, oh je, jetzt denkt der andere vielleicht, ich melde mich nur wegen des Anlasses wegen. Ne? Also ich denke wirklich, wenn das Gefühl einem sagt, komm, mach's doch, das dann machen und vielleicht dann aber diesen inneren Anlass benennen. Also es gibt ja trotzdem einen Anlass für einen selber, ne? Sei es, ich habe ein altes Foto zwischen die Finger bekommen oder habe von einem Freund, einer Freundin erzählt bekommen, Mensch, der oder die so und so, bei der ist gerade das und das los. Und dann sich einfach zu melden, zu sagen, hi, ich habe von dir gehört, ich habe an dich gedacht.
Die meisten Menschen freuen sich darüber. Das haben Forschende der Uni Pittsburgh vor einigen Monaten in einem Experiment mit 6000 Probanden herausgefunden. Und kurze Nachrichten wie, hey, wie geht's dir, die reichen sogar völlig aus. Es muss eben nicht das ganz große Hurra mit einem besonderen Anlass sein. Wenn da noch was da ist an Freundschaft und alten Erinnerungen, auch nur was klitzekleines, dann reichen auch ganz kleine Gesten, um das wieder zu entfachen.
Matthias von Lieben aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Darüber, wie man alte Freundschaften wiederbelebt, wie das Gerhard Schröder gerade versucht bei Oskar Lafontaine, aber auch, wie man sie beendet.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.